Kennt ihr das Land Shinear oder Sinear? Das lag zwischen den beiden großen Flüssen Euphrat und Tigris in der babylonischen Ebene. Und dort hatten die Menschen einen Plan, ich würde mal sagen, einen verwegenen Plan, denn sie sprachen wohl an: Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Ein verwegener Plan, aber Gott hatte einen anderen. Und diese Worte der Menschen aufgreifend, spricht er: Wohl an, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Und so zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen vergeblich die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Ja, jetzt warte ich auf die Folien. Ja, danke schön. So, wir können die nächste Folie haben. Vielen Dank. Die Predigt des heutigen Sonntags geht über den ersten Vers dieses Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Ich lese aber den ganzen Psalm einmal nach der Luther-Übersetzung. Hier habt ihr die Schlachter. Ich hoffe, das verwirrt nicht. Ich habe hier die Luther-Übersetzung vor mir liegen. Ich lese den ganzen Psalm, weil er eine thematische Einheit darstellt zu diesem allerersten Vers. Von Salomo, ein Wallfahrtslied: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Was ist die Aussage dieses Psalms? Ganz einfach. Wenn Gott nicht arbeitet und nicht wirkt, wenn Gott nicht das Gedeihen schenkt, wenn Gott nicht das Gelingen schenkt, dann ist das, was der Mensch tut, vergebens. Und das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Hier der Psalm spricht stellvertretend für diese Lebensbereiche, vier Lebensbereiche an oder fünf, je nachdem, wie man es sieht. Zum einen Wirtschaft, Finanzen, Bauen, wenn der Herr nicht das Haus baut. Zum anderen Sicherheit und Verteidigung, wenn der Herr nicht die Stadt behütet. Zum dritten die Arbeitswelt des Menschen, das Mühen und Arbeiten des Menschen. Es ist umsonst, wenn er früh aufsteht. Und zum vierten die Familie, denn auch die Familie ist ein Werk Gottes und ein Geschenk. Wenn der Herr nicht wirkt und das Gedeihen nicht schenkt, dann ist das, was wir tun, vergebens. Vier Fallbeispiele aus vielleicht Tausenden. Wir gehen zurück in das Jahr 1989, das Jahr der Wende, das Jahr der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, das Jahr des Mauerfalls. Die damalige DDR hatte das wahrscheinlich perfekteste, wenn man dieses Wort perfekt überhaupt steigern kann, das wahrscheinlich perfekteste und effizienteste Sicherheitssystem der Welt. Mit ihrem in Anführungszeichen allmächtigen Chef Erich Mielke an der Spitze. Dieses Staatssicherheitssystem fiel zusammen wie ein Kartenhaus in nur wenigen Tagen. Ich weiß, dass man gebetet hatte in der Nikolaikirche in Leipzig, Friedensgebete, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Der zweite Fall, und der hat vielleicht Aktualität, ich wünsche mir, dass er Aktualität hat. Ein Feldherr plant, ein Land zu überfallen. Und er zieht von überall her seine Truppen zusammen. Und es ist offensichtlich, er ist zahlenmäßig überlegen, er ist in Bezug auf die Ausrüstung mit Waffen überlegen, er ist logistisch überlegen, er ist in jeder Hinsicht überlegen. Und dann gibt es einen Putsch unter den eigenen Soldaten und der Krieg stoppt. Das wünschen wir uns gerne, ne? Das waren die beiden ersten Fälle. Der nächste Fall, diese beiden ersten Fälle, die mögen wir uns wünschen, wie schon gesagt. Der nächste Fall, den wünschen wir uns nicht. Der ist tragisch. Jemand baut ein Haus. Er hat fleißig gearbeitet und fleißig gespart und war diszipliniert. Er hat alle seine Schulden beglichen. Das Haus ist schuldenfrei und steht schön da. Und er lebt darin glücklich und zufrieden. Und dann kommt, wie das an der Ahr passiert ist im letzten Jahr, eine Flut, eine Überschwemmung. Und in wenigen Sekunden wird das ganze Haus zerstört. Ähnliches kann bei einem Erdbeben geschehen. Ein viertes Fallbeispiel, das ist jetzt niederschwelliger und es betrifft unseren Alltag. Du setzt all deine Kraft und all deine Mühe und all deine Intelligenz und all deine Qualifikation in ein Projekt. Und dann gibt es die sogenannten externen Faktoren, Dinge, für die du nichts kannst, die von außen kommen und das Projekt misslingt. Du bist enttäuscht und frustriert und vielleicht sogar verzweifelt. Ich kann mich noch gut an eine Unterrichtsstunde erinnern, die ich während meiner Lehrerzeit vorbereitet habe. Ich habe Stunden dran gesessen und ich hatte die besten Materialien, die es gab. Und das Thema war ein Thema, das Schüler interessierte und motivierte. Und ich habe alles sorgfältig pädagogisch und didaktisch geplant. Und dann hatten die Schüler einfach keinen Bock an diesem Tag. Und das Projekt floppte. Was hat das alles mit Gott zu tun? Hat das was mit ihm zu tun? Wir schauen mal die nächste Folie an. Ich möchte euch mit drei Versen konfrontieren, die euch vielleicht nicht gefallen, aber sie stehen im Wort Gottes. Der erste ist in Jesaja 45. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, wir haben es gehört in der Lesung, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Zweiter Vers aus Amos 3,6. Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Und der letzte Vers aus dem Neuen Testament: Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Die englische Übersetzung heißt, es fällt keiner auf die Erde apart from the will of God, ohne den Willen des Vaters. Ich habe mich gefragt, wie reagieren Menschen, die Gott nicht als, die nicht an Gott glauben, die keinen Gott haben in ihrem Leben, auf diese vier Fälle, die ich eben beschrieben habe. Sind ja doch sehr unterschiedlich. Da hört man dann Schicksal, großes Unglück oder ungünstige Verkettung von zufälligen Umständen. Oder in milderen Fällen Pech gehabt, dumm gelaufen. Aber wir als Kinder Gottes sollten das besser wissen. Wir sollten es besser wissen, dass Gott alle Fäden in der Hand hat. Er tut, was er will, er verhindert, was er will, er lässt gelingen, was er will. Und das ist im 20. oder wie viel Himmel es gibt so. Und das ist im kleinsten Detail unseres Lebens so. Und das gilt für die Spatzen auf dem Dach, ob sie runterfallen oder nicht. Hier stellt sich natürlich, und ich werde nicht auf diese Frage eingehen, hier stellt sich die Frage, warum lässt Gott es zu? Ja, ihr kennt diese Frage. Weit diskutiert. Ich glaube, tausende von Büchern gibt es darüber. Warum lässt Gott es zu? Es gibt mannigfaltige Gründe, warum Gott es zulässt. Es kann ein Gericht Gottes sein. Es kann aber auch eine Glaubensherausforderung sein. Ich will heute über dieses Thema nicht sprechen. Ich möchte eine andere Frage stellen. Wie gehen wir mit dieser Gotteserkenntnis um? Was machen wir mit diesen drei Versen? Oder mit dem, was in diesen drei Versen uns offenbart wird? Wie reagieren wir darauf? Ich sage euch, es gibt eine Alternative, die wir da haben. Die eine ist, wir hadern. Und das ist absolut verständlich. Das ist emotional verständlich, gefühlsmäßig verständlich. Das ist von unserem beschränkten Denken her verständlich. Wir hadern. Letztens hatte ich ein Telefongespräch, da sagte mir einer, jemand am anderen Ende der Leitung, ich bin wütend auf Gott. Hat sie natürlich die Bilder aus der Ukraine gesehen. Liebe Freunde, hadern mit Gott ist die schlechteste der Alternativen. Denn hadern mit Gott führt in eine Verbitterung, in eine Verhärtung und letztlich dazu, dass wir Gott den Rücken zudrehen und in die andere Richtung unterwegs sind und es gar nicht mehr merken. Bitte dich um die nächste Folie. Ja? Nein, dann. Ja doch, bitte den nächsten Vers auch. Dankeschön. Im Jesaja lesen wir, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Die andere Möglichkeit steht hier unten, sie ist viel besser, sie ist eigentlich der einzige Weg, den wir haben in einer solchen Situation. Statt von Gott wegzulaufen, im Herzen, im Kopf, zu ihm hinzufliehen, nicht von ihm wegzufliehen, zu ihm hinzufliehen und ihm die innere Not zu klagen. Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen. So wird er meine Stimme hören. Habt ihr die Verheißung da drin gehört? Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen vor meinem Gott. So wird er meine Stimme hören. Und noch ein Vers, der hier jetzt nicht steht, aus Psalm 56, 9. Zähle die Tage meiner Flucht, sagt da, ich glaube, es ist David. Ja, sicher. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Wenn ich zu Gott komme, dann ist das, wenn ich klagend zu Gott komme, dann ist dies ein Ausdruck des Vertrauens. Ein Ausdruck einer Beziehung. Ja, wie bei einem Kind, das hingefallen ist und heult, wo läuft es hin? Es läuft zu den Eltern. Oder ein Kind, das von den Eltern gestraft wurde und heult, das hat vielleicht eine Schmollphase, aber letztendlich läuft es vielleicht weinend in die Arme der Eltern zurück. Klagen vor Gott. Wir können ihm sagen, Herr, ich verstehe das nicht. Und es ist auch logisch, dass ich das nicht verstehe, denn vieles Unglück, das der Herr zulässt, hier in den Versen, die wir eben gesehen haben, ist das viel aktiver. Da ist das nicht nur ein passives Zulassen, da ist es ein Schaffen. Können wir emotional nicht verkraften und wir können es auch verstandesmäßig nicht verkraften und das ist normal. Es ist deshalb normal, weil Gott Gott ist und du ein kleiner Mensch bist. Daran liegt das. Du kannst einer Ameise die Relativitätstheorie nicht erklären. Auch wenn du eine Ameise wirst und in der Sprache der Ameisen sprichst, dann wird es dir schwerfallen, der Ameise genau zu sagen, was die Relativitätstheorie ist. Vielleicht kannst du ihr eine kleine Ahnung von dem einen oder anderen Punkt geben. Und genau das ist unsere Situation. Es ist wunderbar. Gott ist Mensch geworden. Jesus ist gekommen. Und er hat uns von Gott Dinge offenbart, die uns so wunderbar sind, zu begreifen und zu verstehen. Er hat uns sogar von seinem Geist gegeben, damit wir verstehen. Aber doch bleibt unsere Erkenntnis Stückwerk. Aber mit der Erkenntnis, die wir haben, können wir glücklich sein, denn sie reicht. Kommt zu Gott und klagt und jault und heult und schüttet euer Herz, euer innere Not bei ihm aus. Er hört. Das ist die Verheißung. Er hört. So, Gott schafft aber nicht nur Unheil. Jetzt kommen wir zu der schönen Seite der Medaille. Gott schafft nämlich Heil. Und ich sage mal, das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, mein individueller Eindruck, Gott schafft viel mehr Heil, als er Unheil schafft. Viel mehr. Er hat einen Grund, warum er Unheil schafft. Aber er schafft viel mehr Heil, weil die meisten Häuser, jetzt bleiben wir ganz konkret, die meisten Häuser, die gebaut werden, bleiben stehen, oder? Liebe Freunde, wenn ihr ein Haus baut, ihr könnt euch das jetzt ganz konkret vorstellen oder ihr könnt euch das im übertragenen Sinne vorstellen, wenn ihr ein Werk tut, ein Projekt aufbaut, wenn ihr ein Haus baut und dieses Haus bleibt stehen und es steht schön und prächtig da, was ist der Grund? Der Grund ist allein, der erste und letzte Grund ist allein, dass Gott seine Hand darüber hält. Es ist die Güte Gottes, es ist die Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes, dass ein Wolkenkratzer, der in den Himmel ragt und prächtig dasteht, nicht zusammenbricht. Das ist die Güte Gottes. Es ist reines Erbarmen, es ist reine Güte, wenn das Werk gelingt. Deshalb danken wir ihm. Es ist das höchste aller Barmherzigkeit Gottes, dass er eine Tür gemacht hat, durch die jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Mensch gehen kann und dann am Ende sagen kann, okay, da war viel Unheil, viel Unglück, viel Leid, viel Not, viel Schmerz, aber jetzt bin ich durch eine Tür gegangen, die gibt mir Heil in Ewigkeit. Und diese Tür ist Christus Jesus und der Glaube und das Vertrauen an ihn. Was für ein Heil eröffnet für alle Menschheit. Gott hat unser Heil im Sinn, in Ewigkeit. Nicht unser zeitliche, nicht unser Unglück, nicht unser Leid, nicht unsere Not, nicht die Katastrophe. Er hat unser Heil im Sinn und zwar in Ewigkeit. Gut. Können wir weitergehen? Ja, lass das mal stehen. Die Predigt habe ich überschrieben mit Gottes Wirken und des Menschen tun. Gottes Wirken und des Menschen tun. Liebe Gemeinde, haben wir ein neues Geheimnis. Das ist nämlich eine Einheit. Das geht miteinander. Das ist ein großes Geheimnis. Schauen wir mal die nächste Folie an. Weil das so ist, weil es diese geheimnisvolle Einheit gibt zwischen Gottes Wirken und des Menschen Tun, fordert Gott uns auf zu handeln. Obwohl er alles wirkt, obwohl alles nach seinem Willen geht, obwohl er alles verhindern kann und alles verwirklichen kann und alles nur deshalb passiert, weil Gott es zulässt oder wirkt, obwohl fordert er uns auf zu handeln. Er fordert uns auf zu glauben, er fordert uns auf zu beten, er fordert uns auf zu Werke zu tun. Wisst ihr, man könnte hier auch jetzt ganz andere Schlüsse ziehen. Wenn Gott doch eh alles nach seinem Willen tut, dann spielt doch mein Handeln und meine Entscheidungen. Was für eine Rolle spielen sie denn? Habe ich denn überhaupt noch eine Möglichkeit, in den Verlauf der Dinge einzugreifen? Liebe Freunde, dieses Denken ist der Bibel fremd. Das ist ein fatalistisches Denken. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. Es ist der Bibel fremd. Es ist komplett unbiblisch. Gott fordert uns auf zu glauben, zu beten und zu handeln. Er will, dass wir aktiv werden. Ich sage es jetzt mal so. Ich sage drei Sätze, in denen jeweils ein kleiner Fehler drin ist. Ein einziges Wort ist falsch. Vielleicht merkt ihr es. Gott fordert uns auf zu glauben, obwohl wir wissen, obwohl es jedem von uns klar ist, wir lesen es im Epheserbrief und viele haben es gepredigt, zuletzt glaube ich Andreas auch, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist. Das bezweifelt keiner. Du kannst doch keinen Glauben machen. Gott alleine muss es schenken. Also, wir werden aufgefordert zu glauben, obwohl Gott den Glauben schenkt. Ich lese mal diese Aufforderung gerade. Sie steht in Markus 1,15. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, schon mal gehört? Tut Buße und glaubt an das Evangelium ist eine Aufforderung. Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, ist eine Aufforderung. So, Gott fordert uns auf zu glauben, obwohl der Glaube eine Gabe Gottes ist. So, Gott fordert uns auf zu beten, obwohl er doch tut, was er will, oder? Lukas 11, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, Klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und zum Dritten, Gott fordert uns auf, insbesondere uns Christen, zu handeln. Ich lese Micha 6,8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Und Titus 3,8. Das sind hier Verse im Übrigen, die sich insbesondere an uns Christen richten, an die Kinder Gottes. Ich will, sagt er da in Titus 3,8, der Paulus, ich will, dass die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun, fleißig zu sein, eifrig zu sein, engagiert zu sein im Tun von guten Werken. Also Gott fordert uns zum Handeln auf, obwohl er selbst alles wirkt. So, was ist an diesen drei Sätzen? Gott fordert uns auf zu glauben, obwohl der Glaube eine Gabe Gottes ist. Jesus fordert uns auf zu beten, obwohl er doch tut, was er will. Und Gott fordert uns zu guten Werken auf, obwohl er doch selbst alles wirkt. Was ist da falsch? Da ist ein Wort falsch. Drei Punkte, Ebo. 10 Punkte. Das Obwohl ist falsch. Das Obwohl ist falsch. Es muss heißen, weil Gott alles tut. Dieses Geheimnis ist im Philipper 2, Vers 12 ganz schön dargestellt und auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ich es, ich glaube, ich habe es nicht für euch. Ich lese es vor. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Andere Übersetzungen, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Also, glaubt, weil Gott es wirkt. Das können wir nicht verstehen. Wir können nur Hilfskonstruktionen aufbauen, um das für uns ein bisschen erklärlich zu machen. Stell dir vor, du stehst vor einem Graben und auf der anderen Seite steht Gott. Und er fordert dich auf, glaub und tu Buße. Glaub und tu Buße. Und was macht er? Er reicht dir die Hand, du brauchst sie ergreifen und er zieht dich über den Graben. Glaube, weil er den Glauben schenkt. Tu Buße, weil er dich zur Buße leitet. Das menschliche Tun ohne Gott ist total vergeblich. Wenn jetzt die Überschrift hieße, des Menschen Tun, liebe Freunde, das wäre völlig umsonst. Aber diese wunderbare Einheit zwischen Gottes Wirken und des Menschen Tun, das ist unsere Glückseligkeit. Weil er sagt, komm, glaub, ich reiche dir die Hand, vertrau. Und eigentlich ist es noch so, dass er dir hilft, seine Hand zu ergreifen. Ja? Da fangen wir an, es nicht mehr zu verstehen. Ja. Jesus fordert uns zum Beten auf. Weil er ein barmherziger Vater ist, weil er uns etwas Gutes geben will. Ich meine, diejenigen von euch, die Kinder haben, ich komme immer wieder auf die Kinder zurück. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich seit einiger Zeit einen kleinen Enkel habe. Gute Eltern wollen ihren Kindern Gutes tun. Sie planen Gutes für ihre Kinder. Sie haben gute Ziele für ihre Kinder. Sie wollen die Wünsche der Kinder erfüllen. Wenn dein Kind dich bittet, Vater, Mutter oder Papa, Mama, ich hätte gerne. Du möchtest von Herzen diesen Wunsch erfüllen, weil du das Kind liebst. Du weißt aber ganz genau, manchmal tust du es nicht. Willst du es nicht und kannst du es nicht tun, weil es nämlich gefährlich fürs Kind wäre zum Beispiel. Dann wirst du vielleicht dem Kind etwas anderes schenken. Aber Gott hat so ein Arsenal von Gaben, die er uns geben möchte. Das ist riesig, das ist unübersehbar, also das ist unüberschaubar. Er will uns so viele gute Gaben geben und irgendwo in der Schrift heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Er will uns so viel Gutes geben. Auch wenn du ein Haus baust, sei es ganz konkret oder sei es im übertragenen Sinne, du kannst ihn bitten für die Bauleute, für die Architekten, für die Statiker, es gilt auch für unsere Gemeinde hier, für die Bauplaner, Bauzeichner, für Material, für alles kannst du ihn bitten. Und wenn dann irgendwas nicht läuft, wie du es dir gedacht hast, vielleicht möchte Gott dir einen anderen Weg weisen. Gott fordert uns auf zum Beten. Letzter Punkt. Gott fordert speziell an uns Christen gerichtet, uns auf zum Handeln, Gutes zu tun. Ja, wie ist das da mit dieser wundersamen Einheit? Wie ist es da mit dieser wundersamen Einheit oder mit dieser wunderbaren, das meine ich ganz wörtlich, mit der wunderbaren oder wundervollen Einheit zwischen dem Wirken Gottes und dem Tun des Menschen? Da schauen wir uns nochmal den nächsten Vers an. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Das ist eine Verheißung aus Jesaja 26 für das Volk Israel in Bezug auf die Feinde. Und dann sagt er aber etwas ganz Generisches. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Die einige erinnern sich an Epheser 2. Er hat, wisst ihr, Epheser 2? Er hat die Werke, die wir tun sollen, im Voraus bereitet. Er hat unsere Werke im Voraus bereitet. Und das ist so herrlich. Deshalb sagt er, komm, tu Gutes, sei eifrig, gute Werke zu tun. Warum? Weil ich es tue. Weil ich es bin, der es tut. Vertrau drauf. Wisst ihr, dass diese Einheit von Gottes Wirken und des Menschen tun uns seelisch und psychisch und überhaupt für unser ganzes christliches Leben eine reine Glückseligkeit werden kann? Wie es uns rausholen kann aus Gefangenheiten? Wir können ganz im Frieden sein mit allen Dingen. Wir können mit allen Dingen ganz im Frieden sein. Wir können mit allen Dingen gelassen sein. Wir können mit allen Dingen hoffnungsvoll sein. Wir können mit allen Dingen stille sein und ruhig. Gott will uns das schenken. Wir können befreit sein von einem frommen Leistungsdruck. Wir können befreit sein von einem Profilierungsdruck. Wir können befreit sein von einer Vorstellung, dass jetzt etwas zu tun ist, wo es auf mich alleine ankommt, wo ich es wuppen muss, wo Gedeih und Verderb, Erfolg und Misserfolg nur von mir abhängen. Davon können wir befreit sein. Denn er fordert uns auf, tu und mach, weil ich es mache. Gott ist da, wenn ihr anfangt zu tun. Er ist da, während ihr tut. Und er ist immer noch da, wenn ihr damit aufgehört habt. Ich komme noch mal ganz kurz auf das Klagen zurück vom Anfang. Fiel mir nämlich gerade noch was ein, auch wenn das jetzt angehängt erscheint. Ich habe dazu mal eine Andacht gehört. Zu diesem, komm doch mit deinem Klagen zu Gott, wenn du etwas nicht begreifst. Wenn dir etwas das Herz sprengt. Ja, das tut's ja. Komm doch mit Gott zu deinem Klagen. Dann habe ich eine Andacht gelesen, da stand der Satz: Es ist besser, einem persönlichen Gott deine Klagen zu bringen, als einem unpersönlichen Schicksal, dem man gar nichts klagen kann. Es ist gut, alle deine Anliegen, auch die, die sich auf dein Handeln beziehen, Gott zu bringen. Wie heißt es da im Thessalonicher? Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Was für eine Glückseligkeit ist das? Keiner hat das. Niemand hat das, außer den Kindern Gottes. Amen.